Heute das Thema der Predigt, Gottes Herrlichkeit. Herrlichkeit, was ist das? Jeder Mensch sucht nach Herrlichkeit. Wir suchen Herrlichkeit in oder bei irgendetwas. Etwas, wovon wir sagen können, das ist so großartig, dass es meine Bewunderung oder Beachtung verdient. Das halte ich für wichtig oder erstrebenswert. Daran will ich mich orientieren. Das hat so viel Energie, dass mich das bestimmen und leiten soll. Etwas ist herrlich, wenn es besonders schön ist. Und etwas ist auch herrlich, wenn ich es als etwas betrachte, das irgendwie höher ist als ich, das mich überragt und darum aus irgendeinem guten Grund, den ich dafür festlege, mein Vorbild, mein Herr oder meine Anleitung sein soll. Wir können solche Eindrücke von Herrlichkeit, von höheren Dingen, zum Beispiel in der Schöpfung suchen, in dieser Welt. Zuletzt hatte ich so einen Eindruck auf Rügen im Mönchsgut am Südpferd. Unglaublich tolle Natur, weite Sicht. Das ist einfach überwältigend, wenn man da steht und guckt. Für den Moment. Denn schon auf dem Rückweg zu Fuß, da merke ich, dass meine Kraft langsam nachlässt. Alles Herrliche, was man in der Schöpfung so erfahren kann, hat seine Gegenseite. Wir können Eindrücke von Herrlichkeit auch bei anderen Menschen finden. In ihrer Schönheit, ihren Begabungen oder ihrer Leistung. Jeder von uns bewundert irgendwen. Aber selbst der wunderbarste Mensch hat seine Schattenseiten, die enttäuschend sind. Wir können Eindrücke von Herrlichkeit auch in der Kultur finden. Ich denke an großartige Musik, atemberaubende Gebäude, medizinische Entwicklungen, technische Errungenschaften, umwerfende Videospiele. Aber alle diese Dinge sind irgendwann entweder überholt oder sie zerfallen oder verblassen. Wo ist vollkommene und bleibende Herrlichkeit, die wir auch noch erfahren können? Da sagt die Bibel aus Erfahrung, überall da, wo Gott ist, da ist bleibende Herrlichkeit. Und damit ist auch Herrlichkeit dort zu finden, wo Menschen sich versammeln und diesen Herrn, diesen Gott, als ihren Herrn anerkennen und ihn hochheben. Der König David, der gerade schon kurz genannt wurde, der zweite König des Volkes Israel, ungefähr 1000 vor Christus, so damit ihr eine Vorstellung habt, hat er gelebt. Der hatte die große Sehnsucht, dass er Gottes Herrlichkeit ganz nah erfahren wollte. Und er war darum ganz bemüht, aus anderen Gründen auch noch, aber er war darum sehr bemüht, einen Tempel zu bauen, in dem Gott wohnen kann. Er kam leider nicht dazu, auch wieder aus verschiedenen Gründen. Aber sein Sohn Salomo, der dann nach ihm König wurde, der hat es geschafft, den ersten jüdischen Tempel in Jerusalem, der Hauptstadt, zu bauen. Und dort wollten die Juden Gott nahe kommen, einen festen Berührungspunkt haben. Und bisher hatten sie diese Stiftshütte, dieses Zelt, das große Zelt, in dem die Bundeslade stand, die heilige Kiste, in der die Steintafeln mit den 10 Geboten gelagert waren. Und dieses Zelt, das konnte abgebaut und rumgetragen werden. Das brauchten die Israeliten, das Volk, vorher auf der langen Wüstenwanderung, die das Volk gemacht hatte. Und diese Möglichkeit, in der Gott wohnen konnte und es auch tat, die sollte abgelöst werden. Als der Tempel eingeweiht wurde, als er stand, nach einer langen Bauphase, da passierte dann Folgendes. Wir hören ein paar Verse aus der Szene der Eröffnungszeremonie. Ich lese aus 2. Chronik 5, die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Stämme, der Söhne Israel, nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, Jerusalem, hinaufzubringen zum Tempel nach oben. Das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich beim König zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Als alle Ältesten Israels kamen, da hoben die Leviten die Lade auf und brachten die Lade hinauf. Dazu das Zelt der Begegnung, also die Stiftshütte, und alle heiligen Geräte, die in dem Zelt waren. Die Priester und die Leviten brachten sie hinauf. Und als die levitischen Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder, in weißes Leinen gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und Zittern, östlich vom Altar standen und bei ihnen noch etwa 120 Priester, die die Trompeten spielten, da spielten und sangen sie wie eine Stimme und lobten und dankten damit dem Herrn. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Güte ewig bleibt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht mehr ihren Dienst tun, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. An dieser Stelle wollte ich eigentlich gerne eine Vuvuzela ansetzen und mal so richtig rauströten, aber ich hatte keine mehr. Aber ihr hört es noch, wie es schallt. Das ist ein sehr, sehr herrlicher und festlicher Text. In diesem Text ist alles drin, was man für eine großartige, rauschende Darstellung braucht, wenn man etwas über das Gottesvolk Israel und seine Geschichte erzählen will. Und über diesen besonderen Punkt in der Geschichte des Volkes Israel. Alle Ältesten der Stämme sind da. Wir lesen Jerusalem, Zion als Ort der Sehnsucht nach Gott, die Stiftshütte, dieser lange Anbetungsort, die Bundeslade als Heiligtum, der neue Tempel, der da jetzt steht, das Laubhüttenfest, was im 7. Monat gefeiert wird, 7 Tage lang, als Erinnerung an den Wüstenweg aus der Knechtschaft heraus. Erntedank wird gefeiert, Weingenuss 7 Tage lang und Musik und fesche Klamotten. Die Priester und Musiker reihen sich auf, direkt zwischen dem Haupteingang von dem großen Tor, was in den heiligen Bereich des Tempels reingeht, und dem Altar, dazwischen stehen sie. Sie kommen rein, stellen sich auf. Sicher gab es irgendeine festgelegte Choreografie. Und dann spielen sie eine Melodie, die zur Ehre Gottes so sauber von Hunderten gespielt und gesungen wird, dass alle eine Gänsehaut kriegen. Und es passiert etwas Herrliches. Es bildet sich ein dichter Nebel, die Luft kondensiert, irgendwie verdichtet sich die Stimmung. Gott zieht in den Tempel ein, allen Leuten bleibt die Spucke weg. Sie sind so überwältigt, dass sie verstummen und ihre menschlichen Versuche, irgendwie damit umzugehen, versagen. Es stockt ihnen der Atem. Es ist doch erstaunlich, woran Gott entscheidet, ob er sich zeigt und wie er sich zeigt. Als sie damit beginnen, davon zu singen, dass der Herr freundlich ist und seine Güte ewig bleibt, da zieht Gott bei ihnen ein. eine sehr, sehr eindrucksvolle Fortsetzung dieses Einziehens Gottes bei den Menschen oder dieses, dass er Wohnung nimmt. Das erleben die Menschen 1000 Jahre später ungefähr, die in der Jerusalemer Christengemeinde zusammengekommen sind. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 1 und 2, da lesen wir, wie diese Versammlung der Glaubenden auf den Geist Gottes wartet und sie beten. Und dann bekommen sie auch diesen Geist Gottes durch einen sehr prägnanten und erfahrbaren Eindruck. Du müsst jetzt selber lesen, was das ist, wenn ihr es nicht schon wisst. Apostelgeschichte 1 und 2. Und dann wohnt Gott in ihnen und nicht mehr nur im Tempel. Gott zieht nämlich dort ein, wo er gelobt wird und ihm gedankt wird. Dort, wo seine Herrlichkeit fröhlich erwartet wird. Jeder Mensch, der Gott ins Zentrum seines Lebens stellt und jede Gemeinde, die Gott in ihr Zentrum stellt, wird Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit erfahren. Ja, nun aber, wann zeigt sich Gottes Herrlichkeit? Wenn Gott, der Herr, als derjenige anerkannt und gefeiert wird, der er ist, nämlich der Herr. In deinem eigenen Leben, da hattest du mit Sicherheit schon einige Chefs. Erziehungsberechtigte, Lehrer vielleicht, vielleicht Trainer. Und wenn du erwachsen bist und eine Arbeit hast, dann irgendeinen direkten Vorgesetzten. Es sei denn, du bist selbstständig, aber selbst dann bist du irgendjemanden irgendwie Rede und Antwort schuldig. Wie viele dieser Vorgesetzten, die du schon in deinem Leben hattest, würdest du uneingeschränkt loben und dafür feiern, dass sie freundlich und auf ewig gütig sind? Ich nehme mal an, keinen. Aber Gott, der Schöpfer der Erde und deines Lebens, ist ein vollkommen guter Chef, der beste Herr. Und darum ist es gut, dass er den Chefposten kriegt. Als Menschen und als Gemeinde sollten wir immer wieder unser Dasein, unser ganzes Sein und Denken und Fühlen dem Chef froh und freimütig überlassen. Und dieser Chef ist ja sogar noch weitergegangen. Dieser Chef ist ein besonderer Chef. Er hat seinen Chefposten einmal verlassen und hat sich unter seine Mitarbeiter gemischt. Jesus Christus ist Gott im Menschen gewesen. Und an ihm haben Menschen einmal in echt zum Anfassen leibhaftig gesehen, wie sanftmütig, zugewandt und liebevoll der Herr ist und wie ernst es dem Chef in all seiner Liebe mit seinen Menschen ist. Wenn wir uns versammeln, wenn wir zusammenkommen und wenn wir singen und mit Liedern und Gebeten Gott zu unserem Herrn erklären, dann wohnt Gott in seiner Herrlichkeit bei uns und in uns. Aber nicht etwa, weil wir uns versammeln und weil wir singen und weil wir bestimmte Rituale durchführen, wohnt er bei uns, sondern während wir unser ganzes Dasein gemeinsam zur Chefsache erklären. Von ihm erwarten wir alles. Ja, und wie können wir das verwirklichen? Der Text, der Bibeltext aus dem 2. Chronikbuch gibt da was sehr Schönes her, was wir da lesen können. Indem wir wie eine Stimme werden. So können wir das verwirklichen, indem wir wie eine Stimme werden. Alle, die sich mit Kinofilmen auskennen und schon einige gesehen haben, werden schon einmal irgendeinen der Trailer gesehen haben zu dem Soundsystem THX. Und dann habt ihr auch gehört, was in diesem Trailer abgespielt wird an Tönen. Ich finde diese Trailer sehr, sehr beeindruckend. Als ich diesen Trailer von THX zum ersten Mal gesehen habe, dann hat er mich total beeindruckt, weil es so eine coole Idee ist. Anfangs werden sehr, sehr viele langgezogene und ganz verschiedene Töne, die so durcheinander klingen und unklares Miteinander und Wirrwarr so ein bisschen ergeben, die sind am Anfang zu hören und die verändern sich aber alle ganz langsam hin auf denselben Ton. Und ich habe heute herausgefunden, es ist ein B für die Musiker, die es interessiert. Am Ende dieses Trailers hört man also einen gewaltigen gemeinsamen Einklang von vielen Tönen über mehrere Oktaven verteilt, aber alles das gleiche D. Ein großer, gleichmäßiger Klang von verschiedenen Tönen. Und so ähnlich stelle ich mir das im übertragenen Sinn vor, wenn es heißt, dass wir wie eine Stimme werden. In allen unseren Unterschieden, die wir alle in die Gemeinde mitbringen, machen wir uns aber als Glaubende eins. Wir lassen uns nicht gleichschalten von irgendwem oder von oben, sondern wir erklären gleichermaßen und richten uns gemeinsam darauf aus, dass Gott unser Herr sein soll. Wir erwarten freiwillig, was Gott freiwillig gibt, seine Gegenwart. Und dann wird es sein, dass Gott uns überrascht und dass er uns überwältigt. Dann kann es sein, dass die Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart uns sprachlos macht. Ich habe es erlebt, wie Menschen beim Anbeten des Herrn von einer unaufhaltsamen Fröhlichkeit erfasst wurden, weil sie die Güte Gottes irgendwie erfahren haben. Ich habe erlebt, wie Menschen bei der Anbetung zu weinen beginnen, weil sich etwas Dunkles in ihnen löst. Oder weil sich durch die Begegnung mit der Freundlichkeit Gottes für sie ein neuer Blick auf die Dinge öffnet. Oder weil sie inneren Trost erfahren. Wenn Gott als dein Herr bei dir eine Wohnung findet, dann ist das überwältigend. Und es kann sogar erschreckend sein, wenn du feststellst, was bisher deine Herren waren und der Herr dir dafür die Augen öffnet. Aber das ist auch heilsam. Denn die gute Nachricht lautet, wenn Gott in dein Leben kommt, wenn du ihm eine Wohnung gibst, dann überwältigt er sanft, nicht mit Druck, eher wie ein Nebel. Sanft. Ohne Druck. Er ist freundlich. Er ist ein guter Vater. Seine Güte bleibt ewig. Auch am Ende aller Dinge bleibt seine Güte. Also da weiß ich aber, wer mein Chef sein soll. Ja, diese Herrlichkeit in meinem Leben will ich nicht mehr eintauschen und ich will viel mehr davon weitererzählen. Ich hoffe, dass wir alle bald die Möglichkeit haben, wieder ganz in echt zusammenzukommen und dann auch alle gleichzeitig wie eine Stimme unseren Herrn zu loben und ihm danken zu können. Und bis dahin segne und umgebe dich, Gott, der Herr. Amen.